Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Und ich starte wie gewohnt mit einem Hallo.
Hallo.
Darfst du mir verraten, wer du bist, beziehungsweise wie du heißt? Also ein Vornamen vielleicht? Oder ist das schon zu gefährlich?
Ich glaube, ich riskiere es. Ich bin die Natascha.
Hallo Natascha. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe keine Ahnung, warum wir miteinander reden. Aber ich werde jetzt versuchen herauszufinden, worüber wir denn reden könnten und wer du möglicherweise bist. Dazu gibt es drei kleine Hinweise aus der Redaktion. Das hier ist der erste.
Identität ist kostbar. Wir werden uns dieser wieder bewusst.
Wenn ich mich jetzt nur dafür einsetzen würde, für das, was ich als Identität oder als Tradition meines Landes oder die Kultur meines Landes einsehen würde, könnte man ja sagen, warum nicht? Aber es ist immer ganz klar, welche Intention es hat, nämlich tatsächlich Menschen auszugrenzen, sie abzuwerten und zu sagen, wir können sozusagen unser Deutsch sein oder was wir darunter verstehen, nur dann feiern, wenn alle anderen weg sind.
Okay, da höre ich schon so ein Stück weit das Thema Ausgrenzung, Rassismus durch Identität, Deutsch sein. Also hast du vermutlich mit all dem irgendwie was zu tun. Geht's um deine eigene Identität?
Nein, es geht nicht um meine eigene Identität.
Das heißt, du beschäftigst dich mit der Identität von anderen Menschen, beziehungsweise mit dem, was daraus erwächst. Also da ging es ja gerade tatsächlich um eher so um die Rassismusgeschichte, also um Ausgrenzung. Bist du da irgendwie thematisch unterwegs?
Ja, das kommt thematisch ganz gut hin. Ich beschäftige mich vor allem damit, wie Identität konstruiert wird.
Wie Identität konstruiert wird, das klingt ziemlich interessant. Das ist der zweite Hinweis.
Trauer. Fassungslosigkeit. Immer öfter Schockstarre im Land. Denn rechte Terroranschläge häufen sich. Kassel, Halle, Hanau. Die Blutspur wird länger.
Das folgt immer demselben Muster. Und alle diese Taten haben die Absicht, weitere zu inspirieren.
Der rechte Hass im Netz nimmt deutlich zu.
Der rechte Hass im Netz, rechte Gewalt, schlimme Taten wie Hanau, was sich ja gerade vor kurzem noch gejährt hat. Identität, sagst du, ist ein Thema, mit dem du dich auseinandersetzt. Ist das dann quasi die Fortsetzung? Also ist das vielleicht die Spezialisierung in dem Gebiet, in dem du unterwegs bist? Also was passiert, wenn man ausgrenzt, wenn man mit Identitäten ja, spielt, ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn man sie eben benutzt, um Hass zu säen?
Genau, also wenn man die eigene Identität dazu benutzt, andere abzuwerten, wenn man die eigene Identität absolut setzt und wenn man die eigene Identität rund um Nation, Rasse, Kultur konstruiert und daraus eine Art Krieg bastelt gegen andere.
Jetzt würde ich erstmal annehmen, dass du das vermutlich wissenschaftlich tust, was du da auch immer tust. Ist das richtig?
Ja, wissenschaftlich und journalistisch.
Wissenschaftlich und journalistisch, okay. Komm, wir nehmen den dritten Hinweis noch mit. Mal gucken, ob sich dann ein Gesamtbild ergibt.
Im Internet tobt ein stiller Krieg. Menschen werden offen beleidigt, bedroht, verleumdet.
Spring von einer Brücke, damit tust du der Gesellschaft einen Riesendienst. Er sagt, ich soll von einer Brücke springen. Wir kennen uns nicht, wir haben nichts miteinander zu tun. Warum tun Menschen das?
Bist du das gewesen, die man da gerade gehört hat?
Das war ich, ja.
Ach, guck mal einer an. das heißt, du bist auch als Journalistin offensichtlich im Radio oder im Fernsehen unterwegs oder zumindest irgendwo, wo man deine Stimme hören kann. Hier warst du vermutlich Gesprächspartnerin zum Thema, nehme ich jetzt mal an.
Korrekt, das war Beate.
Beate, okay. Also, dann wäre meine Vermutung, dass du eine, ich sag mal, ja, Rassismusforscherin ist natürlich alles und nichts irgendwie, aber sag ich, eine Rassismusforscherin bist, die sich mit dem Gebiet der Identitätsforschung vor allen Dingen beschäftigt und mit dem, was daraus wird, wie du das eben so schön beschrieben hast, das kann ich nicht mehr nachbauen, wenn man Identitäten eben benutzt, um Hass zu säen, also mit dem, was daraus werden kann. Und dazu gibt es bestimmt einen total tollen Namen, wie man das besser beschreiben kann auf schlau. Und den wirst du mir jetzt verraten. Wie nah bin ich dran? Sag mir erstmal, wie nah bin ich dran?
Sehr nah. Also es ist gar nicht weit weg von dem, was ich tatsächlich mache.
Na, immerhin, komm, immerhin.
Also ich bin Politikwissenschaftlerin. Aha. Ich beschäftige mich mit Rechtsextremismus und mit Faschismus. Und die Identität kommt deswegen ins Spiel, weil ich als eine der ersten oder als erste zusammen mit zwei Co-Autorinnen ein Buch über die Identitären geschrieben habe und das eigentlich mein Spezialgebiet ist.
Ich verstehe. Dann hast du vermutlich auch einen Nachnamen, den darfst du jetzt noch hinzufügen, wenn du möchtest.
Gerne. Also mein Name ist Natascha Strobel, ich bin aus Wien und ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Auch wenn es natürlich ein schwieriges, ein hartes, ein trauriges Thema ist mitunter. Ich habe ja gerade schon Hanau angesprochen. Gerade der Hass, der sich dann quasi in der Realität fortsetzt. Also so in letzter Zeit habe ich das Gefühl, man bekommt ihn am ehesten vor allem im Netz mit. Das Netz ist so ein bisschen so ein Brennglas geworden, aber es gibt ihn eben auch dann bei solchen traurigen Anlässen auch in der Realität. Welche Rolle spielt das Netz für dich bei diesem ganzen, ja, bei dem Entstehen von Hass, auch eben durch verschiedene Identitäten gegen den, der gerichtet wird?
Das Internet spielt eine der wichtigsten Rollen, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass es keine getrennten Sphären gibt. Es gibt ja nicht dort das Internet und dann dreht man ab und dann ist da die reale Welt, sondern für uns alle, traue ich mir jetzt zu sagen, geht das ja längst ineinander über. Also wir haben Smartphones, man schaut mal drauf, wenn man im Bus sitzt und dann legt man es wieder weg und wenn man dann auf die U-Bahn wartet, dann schaut man wieder drauf. Also es fließt sehr ineinander und genau so funktioniert das auch im Rechtsextremismus. Und gerade jetzt während der Pandemie, wenn alle daheim sitzen, im Homeoffice oder auch in ihrer Freizeit daheim sitzen, spielt das noch eine viel größere Rolle. Und die Radikalisierungsprozesse funktionieren viel, viel schneller, weil man sich mit viel, viel mehr Leuten umgibt im Netz. Also während man früher dann vielleicht 5 Leute getroffen hat, kann ich mich jetzt im Internet binnen Sekunden mit 20, 30 oder 40.000 Leuten in einem Online-Raum befinden. Und diese Art Radikalisierung, das ist ganz, ganz schwer noch zu fassen für viele, weil es sehr viel verändert, wie Rechtsterrorismus vor allem funktioniert.
Wie groß ist das Problem Rechtsextremismus in Deutschland? Was würdest du sagen aus deiner beruflichen Erfahrung auch?
Es ist typisch sozialwissenschaftliche Antwort, das ist alles sehr kompliziert.
Natürlich, was ist schon einfach auf dieser
Natürlich,
Welt?
Ja.
Und was heißt schon groß oder klein? Das ist dann auch ein schwieriges Verhältnis am Ende. Ne? Aber ich will irgendwo hin und würde dich die Frage erstmal gerne beantworten lassen. Dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen.
Ich versuche es nicht zu offen zu machen.
Okay.
Also es gibt den organisierten Rechtsextremismus, der sich in Organisationen wie den Kameradschaften, wie Parteien, wie dem organisierten Neonazismus und so weiter zeigt. Der ist stabil seit vielen Jahren. Hinzu kamen die Identitären, nicht mit einer quantitativ hohen Zahl, aber qualitativ haben sich viel verändert in den letzten Jahren. Und dann gibt es einfach, und das ist das Problem, ist ein sehr diffuses Spektrum drumherum von Leuten, die nicht völlig drinnen sind und ihr Leben komplett rechtsextremen Ideen verschrieben haben, aber die sehr schnell hineingerutscht sind in eine Szene und sehr motiviert sind, sich dort zu beweisen. Und das ist leider ein sehr, sehr schwer quantifizierbares Spektrum.
Ja, und dann auch ein sehr diffuses Spektrum, weil da sind wir ja dann auch irgendwie, da sind wir relativ schnell bei dem, was die AfD für Deutschland bedeutet, da sind wir relativ schnell bei dem, was passiert auf den Anti-Corona-Demos und das sind ja alles Dinge, die man eigentlich nicht miteinander vermischen kann oder sollte, die aber alle irgendwie, glaube ich, damit mit reinspielen, oder?
Es ist so einfach zu sagen, das ist eine direkte Linie und die stehen alle miteinander in Kontakt und arbeiten auch alle an einem gemeinsamen Ziel. So ist es nicht. Aber es wurde ein Diskursraum geschaffen in den letzten Jahren. So ein großes Zelt, muss man sich vorstellen, so ein diskursives, unter dem sehr viel möglich ist. Und in der einen Ecke steht die AfD im Bundestag und vollführt dort Tabubrüche, provoziert, nimmt Wörter in den Mund oder stellt Zusammenhänge her, die ein Problem sind. Und das wird dann genommen und wird noch einmal polarisierend mit Memes oder in zusammengeschnipselten Videos oder mit Bildern ins Internet gestellt. Und darunter, vor allem in den Kommentaren oder wie das dann dort diskutiert wird, da muss die AfD gar nicht dabei sein, dort radikalisieren sich dann die Leute. Und der Initialauslöser war eine Bundestagsrede, die vielleicht für sich schon problematisch war, aber die Person, die diese Rede gehalten hat, muss gar nicht nochmal extra etwas dazu tun oder aktiv sich daran beteiligen, dafür, dass es reicht, dass dann in Internetgruppen sich eine ganz große Bubble um so etwas herum konstruiert, die das zum Anlass für Radikalisierung nimmt.
Jetzt hast du eben gesagt, ein Forschungsschwerpunkt von dir sind die Identitären, aber auch generell Identität. Wo kommt denn dieses Denken eigentlich her? Ist das in uns oder ist das irgendwas, was kulturell gewachsen ist?
Puh, ich bin keine Entwicklungspsychologin, ich wage mir keine Aussagen zu kindlicher Entwicklungspsychologie hier. Aber klar ist, sehr viel davon ist ansozialisiert. Und dieses ansozialisierte Denken, das kann man ja auch verändern und das kann man ja auch anders denken. Mhm. Im Prinzip, also Identität per se, wir alle haben Identitäten. Klar. Wir alle fühlen uns als was auch immer, ja, als erstes vielleicht als Bruder oder Schwester oder Kind oder Enkel oder was auch immer, also in Bezug zu unseren Familienangehörigen, Freunde, Tanten, wie auch immer. Und das ist ja auch schon eine Identität. Ja. Und mit wachsendem Alter ist es ja auch schön, ganz viele Identitäten zu haben. Es ist ja furchtbar, nur eine Identität zu haben. Also ja. Ist doch toll, ich bin Fußballfan und ich bin Musikfan. Und was aber diese kulturelle oder diese nationalistische Identität macht, ist, sie spitzt alles auf eine Identität zu und der muss ich mich auch unterwerfen. Und die ist statisch und die kann ich nicht verändern, sondern ich bin jetzt Teil der deutschen Kultur, der europäischen Kultur, der weißen Rasse. Und das ist auch gleich so ein geschichtlicher Auftrag. Und das kann ich auch nicht mehr kritisch hinterfragen. Und diese Identität stellt mich gegen alle anderen. Und das ist da, wo es problematisch wird. Und das ist da, wo Identität zur Waffe wird.
Aber du hast gerade schon was Wichtiges gesagt. Identität ist was, was man auch beeinflussen kann. Also man kann reden miteinander zum Beispiel, um vielleicht Blickwinkel zu ändern. Ist das eine Methode oder vielleicht auch das wichtigste Tool, um gerade in dieser großen Bubble, diesem großen Graubereich, wo wir noch nicht an den ganz rechten Rändern sind, Menschen zurückzubekommen, sage ich jetzt mal, oder einfach mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ihre Theorien, ihre Thesen, ihre Identität zu hinterfragen?
Konfrontation, also Auseinandersetzung mit etwas, was anders ist als ich, mit Menschen, die anders sind, aber auch mit Situationen, die anders sind, als ich sie kenne. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und gerade in der Pandemie geht das ja verloren, weil wir uns immer mehr zurückziehen ins Daheim und dann drohen, in diesen Online-Bubbles irgendwie zu versinken. Das ist sicher ein wichtiger Moment. Aber, und das darf man nicht vergessen, sehr viele von diesen Leuten sind ja nicht eben am Rand der Gesellschaft, sondern sehr viele von diesen Menschen kommen ja auch aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Das heißt, die sind ja nicht einfach ungebildet oder dumm oder wissen es nicht besser, sondern viele haben sich auch ausgesucht, so zu sein. Und Rassismus ist nicht nur einfach, oder auch Antisemitismus ist nicht nur einfach, weil man es nicht besser weiß, sondern auch, weil man so sein möchte. Mhm. Weil man besser sein möchte, weil man erhaben sein möchte, auch weil man heroisch sein möchte, weil man so der Held der eigenen Geschichte sein möchte und gegen die Bösen kämpfen möchte. Also so ein sehr pathosgeladenes, selbstterrorisierendes Weltbild. Und deswegen sicher bekommt man Leute mit wieder zurück. Und das ist auch wichtig und das ist vor allem Aufgabe des nächsten Umfelds von solchen Leuten, die zu konfrontieren, mit denen zu reden, die wieder hinauszubekommen. Ich möchte aber auch davor warnen, also Rassismus oder Antisemitismus oder auch Misogynie als etwas zu sehen, wo nur Bildung oder wo nur eine andere Sicht fehlt.
Mhm. Weil wir jetzt schon das ein paar Mal angeschnitten haben, lass uns doch mal auf diese sogenannten Hygienedemos, so heißen sie ja offiziell, schauen, die es in Deutschland gibt. Ich weiß gar nicht, wie sehr das in Österreich eine Rolle spielt oder gespielt hat. In Deutschland ist es eine sehr illustre Mischung von Menschen, die da aufeinander treffen. Und da sind ja auch durchaus Menschen dabei, oder es ist ja auch durchaus legitim, gegen Maßnahmen, die man nicht okay findet, zu demonstrieren, wenn man eine andere Meinung hat. Macht das die Mischung so schwierig, dass da so viele unterschiedliche Leute mit verschiedensten Agenten aufeinandertreffen? Oder wie hast du das beobachtet in den letzten Monaten?
Ja, also es ist ganz schwierig einzuordnen, weil da Leute mit Friedensfahnen, so Hippies und daneben gehen dann irgendwie die Neonazis. Ist ganz schwierig, auch für die Öffentlichkeit. Also da gehen ja Leute mit Kinderwagen, also die schauen ja aus wie wir, ist dann immer so ein bisschen der Subtext. Ja. Und wenn sie so ausschauen wie wir, dann können sie ja nicht rechtsextrem sein. Mhm. Ja, puh. leider doch, also... Das ist es. Und das ist auf jeden Fall kein so ein Monospektrum, wo man sagt, ja, okay, das ist eine Neonazi-Demo, die erkenne ich, sondern es ist eine Demonstration, wo Allianzen geschmiedet werden. Und da habe ich ganz unterschiedliche Spektren. Da habe ich so ein sehr bürgerlich-esoterisches Spektrum, die dann so gegen Impfen sind und gegen Medizin an sich, die oft ihre Kinder dann mitnehmen, und das sind dann diese Familien, die man da oft sieht. Es gibt eben den organisierten Rechtsextremismus und den organisierten Neonazismus. Es gibt aber auch dieses klassische Verschwörungsspektrum, das haben wir auch schon bei den Montagsmahnwachen und auch schon bei Pegi da gesehen. Mhm. Oft schauen ja aus wie so Altlinke, die so mit ihren Friedensfahnen daherkommen und gerne über die Welthandelsorganisation und wie die von Bill Gates oder wem auch immer unterminiert sind,
Jeff
reden
Bezos,
wollen.
Genau, ja.
Jeff Bezos, also ja, aber und alles in allem ergibt es halt so ein vermeintlich buntes Spektrum, aber es ändert nichts daran, dass die Demonstrationen strukturell rechtsextrem sind. Das heißt, das, wofür sie auf die Straße gehen, quasi die Prämisse, weil wenn ich ernsthaft auf die Straße gehe und zustimme, dass diese ganze Pandemie nur ein gefinkelter Plan von irgendwelchen geheimen Eliten ist, dann kann ich mich 100-mal links nennen. Aber wenn ich unter der Fahne auf die Straße gehe, habe ich ein rechtsextremes, ein Verschwörungsdenken akzeptiert.
Dabei haben die organisierten Rechten diese Demos ja eigentlich relativ spät entdeckt, ist das falsche Wort, aber haben sich den erst relativ spät angeschlossen. Wie steht eigentlich der Rechtsextremismus gerade zum Umgang mit dem Coronavirus?
Das Lustige ist, dass sie, lustig, auch nicht im Zusammenhang mit dem, aber für mich, für meine Art von lustig.
Die Politikwissenschaftlerin lustig, ja.
Genau. Dass die überhaupt keinen Plan hatten am Anfang der Pandemie. Also die haben sich ja sehr verzweifelt versucht, sich diese Pandemie wegzuwünschen, weil eine medizinische Krise, das passt ihnen ja überhaupt nicht in den Plan. Mhm. Es gibt keinen direkten Feind, den man bekämpfen kann, und die Menschen werden krank, und krank ist in ihrer Assoziation dasselbe wie schwach. Mhm. Und das passt gar nicht für den Rechtsextremismus. Und deswegen haben sie wochenlang geschwiegen, weil sie sich einfach keinen Reim aus dem machen konnten. Und ich glaube, weil sie auch so einen Tick verstanden haben oder einen Teil von denen, das ist echt nicht schön, da jetzt krank zu werden, weil das ist jetzt vielleicht eine reale Gefahr. Das war dann die große Stunde der Verschwörungsideologien, weil die können mit allem umgehen. Die können jede Situation, die sich gibt, sagen die, ja, das haben wir schon immer gewusst und das passt so und so rein, wir nehmen das jetzt. Und wie so im Baukastenprinzip haben sie schon immer gewusst, dass diese Pandemie kommt, und das war alles Teil des Plans, weil alles ist immer Teil des Plans dieser geheimen Eliten. Mhm. Und dementsprechend haben sich die anderen rechtsextremen Spektren dann schnell dorthin gewandt und haben das akzeptiert, einfach um eine Sprache zu haben, um irgendwie noch mitzukommen mit dem Ganzen.
Welche Rolle spielt das da vielleicht auch, dass gerade die Parteien am rechten Spektrum, wie eben die AfD oder in Österreich die FPÖ, gerade eigentlich nicht viel zu sagen haben, weil es ja die Stunde des Regierungshandelns ist quasi und alles andere versuppt so ein bisschen nebenher. Also es gibt auch keine so richtig gute Position eigentlich gerade, die man einnehmen könnte, ne?
Nein, und das, also ich meine, das in Österreich, das Bizarre war ja, dass die FPÖ tatsächlich als eine der ersten gewarnt hat. Also wenn man sich anschaut, wie die FPÖ vor einem Jahr agiert hat, dann hatten die plötzlich ganz konstruktive Vorschläge mit Fiebermessen am Flughafen und man muss das ernst nehmen und was kann man jetzt tun und ist das die FPÖ? Also das war sehr, sehr interessant. Mhm. Hat sich aber jetzt ganz, ganz schnell gewandelt und sind jetzt natürlich fest auch in diesem Hygiene-Demo-Corona-Leugner-Spektrum angelangt, aber man hatte das Gefühl gehabt, dass sie sind dann einmal so heiß eingeschossen, hoppala, das ist wirklich ein Problem gerade, wir bringen jetzt doch lieber konstruktive Vorschläge, hat sich dann schnell auch wieder aufgehört und die AfD macht das natürlich genauso.
Aber ist das nicht auch total gefährlich für die Parteien selber und ihre Glaubwürdigkeit? Also ich meine, die AfD ist ja mal als Euro-Kritikpartei gestartet.
Also die Verhandlung der AfD ist sowieso sehr, sehr spannend und wer da zu welchem Zeitpunkt den Ton angegeben hat. Mhm. Und dass man jetzt gelandet ist, eben, also die haben die ja sogar ins Parlament gelassen, im Bundestag gelassen, diese Leute. Ja. Nicht in der Intensität, aber von der Handlung her ja durchaus ähnlich zu dem, was in den USA passiert ist, wenn ich solche Leute hineinlasse in das Herz der Demokratie. Sehr, sehr spannend. Aber natürlich, die haben Angst, dass etwas entsteht, wo sie nicht mehr mitkommen. Mhm. Und das darf natürlich aus Parteiensicht, darf das auf keinen Fall passieren, dass ein Spektrum entsteht, wo dann vielleicht parteipolitische Ambitionen daraus entwachsen und man hat da keine Handhabe drauf. Und deswegen, also die bestimmen das nicht, aber die versuchen da wirklich mitzukommen, die versuchen da wirklich eine Hand drauf zu kriegen, weil das für die tatsächlich sonst existenzgefährdend ist, wenn sie das einfach laufen lassen und nicht mal wissen, was da passiert. Und das ist natürlich nicht die Mehrheit oder auch nicht ein riesiger Teil der Bevölkerung, aber trotzdem, wenn ein paar 10.000 Leute eigenständig agieren und vor allem organisiert agieren, dann muss mich das als Partei interessieren, wenn das in meinem nächsten Umfeld passiert. Und genau das versucht sowohl die FPÖ als auch die AfD.
Lass uns doch vielleicht mal auf diesen ganzen Bereich Verschwörungsmythen zu sprechen kommen, weil der auf der einen Seite total absurd, aber auch wahnsinnig spannend ist. Ne? Vielleicht vorneab, durch diese ganzen Bewegungen, die es jetzt gibt, durch die Corona-Pandemie, gibt es da jetzt eigentlich einen Zulauf, was Anhänger von Verschwörungsmythen angeht?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, weil dieses QAnon, was wir jetzt sehen, das war nicht so verbreitet davor. Es gibt noch keine quantifizierten Studien darüber, wie viele Leute in der Bevölkerung das jetzt tatsächlich gut finden. Aber es gibt gute journalistische Beiträge. Die BBC hat das zum Beispiel gemacht für Großbritannien. Für den ersten Lockdown, wo klar ist, dass zum Beispiel die Suchanfragen zu QAnon in Großbritannien um 700% gestiegen sind im ersten Lockdown. Das heißt, also da hat es absolut eine Welle gegeben und die BBC hat dann mit Angehörigen gesprochen. Und das Interessante ist ja, man kennt es, dass dann Eltern oder ältere Angehörige reden und sich Sorgen machen um ihre Kinder. Ja. Wenn die dann da in der Nazi-Szene oder wo auch immer dann sind und Angst haben, die zu verlieren. Und bei QAnon haben wir aber jetzt genau das Umgekehrte. Da sitzen Anfang 20-Jährige oder 20, also Mitte 20-Jährige und haben Angst um ihre Tanten und Onkel und ihre Eltern und sagen, die sitzen die ganze Zeit vor Facebook und die sind jetzt in diesem QAnon gelandet und Hilfe, wie bekomme ich meine älteren Angehörigen da wieder raus? Das heißt, es dreht sich um das Sorgeverhältnis und das ist natürlich ein Problem, weil das wie eine Sekte funktioniert. Und jetzt hat das nicht funktioniert am 6. Jänner und in dem danach, jetzt sind die Leute wieder enttäuscht, jetzt ist es gerade wieder eher ruhig um das Ganze. Aber am Höhepunkt tausende Leute die sich an diesen Verschwörungsmunkeln rund um QAnon beteiligt haben. Hm.
Das ist ja auch kein neues Phänomen. Verschwörungsmythen gibt es, glaube ich, schon seit irgendwie immer. Hast du für dich eine Erklärung dafür, warum Menschen dafür empfänglich sind?
Ich bin keine Psychologin, aber ich kann die Pia Lamberti und die Katharina Nokun empfehlen. Die Pia Lamberti ist nämlich Psychologin und wir haben beide ein sehr gutes Buch darüber geschrieben, was ich hiermit unbedingt empfehle.
Sehr wohl.
Aber aus sozialwissenschaftlicher Sicht fällt auf, oder kann man ja sagen, dass es kein Wunder ist, dass Verschwörungsdenken immer dann populär ist, wenn es zu gesellschaftlichen Umbrüchen kommt. Der Urverschwörungsmythos, auf den auch die heutigen Verschwörungsmythen basieren, ist die Protokolle der Weisen von Zion. Und das kam 1903 raus. Mhm. Und das ist natürlich eine abstruse Sammlung von Fake News, würde man heute sagen, von gefälschter Wirklichkeit, so Protokolle, die nicht echt sind, aber die echt wirken sollen, wo dargelegt wird, dass jüdische Familien eine Verschwörung gegen die ganze Welt planen. Hm. Und so wie das damals eben Fake News produziert wurde, und ging es auch genau damals viral. Viral war damals halt nicht das Internet, sondern es wurde abgeschrieben, in zig Sprachen übersetzt und unter der Hand weitergegeben als Geheimwissen. Und so hat sich dieser antisemitische Urverschwörungsmythos rund um die Jahrhundertwende und danach und vor allem dann rund um den Ersten Weltkrieg verbreitet, weil die Leute natürlich in einer Krise waren, in einer gesellschaftlichen Krise, in einer wirtschaftlichen Krise, auch in einer Sinnkrise. Wie geht es jetzt weiter? Die ganzen Kaiser- und Zarenreiche gehen unter. Jetzt ist das eine sehr gruselige neue Welt. Nicht alle haben die mit offenen Armen begrüßt. Mhm. Andere Leute sind plötzlich an die Macht gekommen, andere gesellschaftliche Gruppen sind auch sichtbar geworden, haben sich emanzipiert. Frauen haben auf einmal keine Korsetts mehr tragen müssen, sondern durften auch rausgehen und tanzen und haben kurze Kleider getragen und kurze Haare. Mhm. Also das war für viele Leute, die sind nicht mitgekommen oder wollten nicht mitkommen in so einer Zeit. Und für die war das sehr zersplittert, unklar. Und wenn ich dann unter der Hand ein Geheimwissen bekomme, wo dann steht, ja, das ist alles von langer Hand geplant und schuld sind die Juden und hier habe ich den Beleg dazu, dann akzeptieren viele Leute so ein Denken. Mhm. Und dann akzeptieren viele Leute, weil es auf einmal alles Sinn ergibt. Ich muss mich nicht mehr mit so einer komplexen, fragmentierten Wirklichkeit auseinandersetzen, sondern habe alles, was ich wissen muss, hier in einer Schrift. Und damit ist klar, da, wo ich stehe oder dass mir das alles nicht mehr gefällt oder dass ich auch Abstieg erfahren habe, das ist die Schuld von denen da. Und das ist das, was Verschwörungsdenken so attraktiv macht in einer gesellschaftlichen Krise.
Und dieser Ursprung, den du gerade beschrieben hast, das ist dann auch der Grund dafür, warum immer wieder auch heute noch Antisemitismus eine Rolle spielt in diesen Verschwörungsmythen.
Absolut. Also dieses Schriftlein, die Protokolle der Weisen von Zion, das ist die wichtigste Basis des modernen Vernichtungsantisemitismus geworden. Mhm. Das ist nicht nur irgendetwas, sondern da drinnen steht, dass es diese 11 jüdischen Familien gibt und die treffen sich um Mitternacht auf einem Friedhof in Prag, und teilen sich dort die Welt auf. Mhm. Und diese jüdischen Familien, die sind einfach böse. Das ist einfach so ein manichäisches Weltbild, heißt das. Also so wie so in einem Märchen, die Bösen sind einfach böse, weil sie böse sind. Mm. Und wenn ich das mal akzeptiere, dass Leute böse sind, einfach inhärent böse sind und mir Schlechtes wollen, dann bin ich sehr, sehr schnell bereit zu sagen, das Böse muss weg, das Böse muss raus aus der Welt und das Böse muss vernichtet werden. Und das ist das, was es einfach so, so gefährlich macht. Und diese Idee des unsichtbaren Bösen, dass uns was Schlechtes will, uns allen Guten hier, wenn man das aus dieser Struktur zieht sich durch alle Verschwörungsmythen. Und das ist der strukturelle Antisemitismus dahinter, weil das Böse sehr, sehr schnell jüdisch identifiziert wird.
Aber es ist ja eigentlich ziemlich unfassbar, dass das auch bei uns in Deutschland gerade überhaupt noch auf irgendeine Art von Nährboden trifft, nach all dem, was passiert ist, wo wir gesehen haben, wohin es führen kann im Zweiten Weltkrieg, dass da auch irgendwie viel passiert, um Awareness zu schaffen, dass sowas halt nie wieder passiert, dass auch solche Gedanken nie wieder passieren. Und trotzdem ist es nach wie vor da, also sowohl antisemitisches Denken, was offensichtlich ja auch wieder verstärkt auftritt, als auch dieses ganze rechte Gedankengut, was man ja gar nicht so richtig voneinander trennen kann. Wie erklärst du dir das? Reicht das nicht aus, was wir zum Beispiel an Schulbildung tun?
Bildung reicht nie aus. Also es kann immer mehr sein, es kann immer besser sein, ja. Aber es ist passiert sehr, sehr viel Gutes. Und ich bin oft an Schulen und es ist wirklich ganz, ganz toll, was viele Lehrerinnen und viele Schulen machen. Also meine Schulzeit ist so ein bisschen her, aber auch noch nicht so lang. Mhm. Und da ist auch echt viel passiert. Also das muss man mal auf jeden Fall sagen. Aber es hilft oft nichts, wenn die Schülerinnen nach Hause kommen oder in ihre Freundeskreise kommen und dort ist es dann anders. Das heißt, Schule alleine reicht leider nicht aus, sondern wie reden wir miteinander? Wie reden wir miteinander öffentlich? Wie gehen wir miteinander um öffentlich? Ist es okay, immer härter, immer ärger, immer grausamer zu sein, immer mehr draufzuhauen auf alle anderen? Ist Menschenverachtung, ist Menschenhass, ist Menschen weghaben wollen Teil eines Meinungsspektrums? Ist das Teil einer Öffentlichkeit, die wir herstellen wollen? Oder ziehen wir hier eine rote Linie? Das heißt, so sind das einfach ganz, ganz viele Schrauben, an denen man drehen muss.
Aber gerade diese rote Linie, von der du sprichst, die ist doch in letzter Zeit doch ordentlich in Bewegung geraten, so mein Eindruck. Also nicht zuletzt eben jetzt, ich will jetzt nicht alles auf die AfD schieben, aber durch die AfD sind wieder Dinge gesagt worden, die, glaube ich, vor ein paar Jahren noch eher als unsagbar gegolten hätten. Durch dieses Verschieben, dieses Shifting, finde ich, das ist schon gut spürbar, oder?
Ja, also alles wird immer so unter diesem Freiheitsbegriff Meinungsfreiheit und meine persönliche Freiheit verkauft. Und das ist ganz perfide, was da mit einem Begriff und mit einem der wichtigsten Prinzipien der Demokratie gemacht wird. Ist es Freiheit, andere weghaben zu wollen? Ist es Freiheit, anderen wehtun zu wollen? Also das hat ja nichts mehr mit Freiheit zu tun. Und wenn ich aber die ganze Zeit Freiheit und Meinungsfreiheit mit Diskriminierung verwechsle, dann möchte ich das. Also wenn ich sage, ich möchte die Freiheit zu diskriminieren haben und ich möchte, dass mir nicht widersprochen wird, wenn ich diskriminiere. Ich möchte keinen Widerspruch haben, niemand darf darauf antworten, niemand darf dagegen sein, dass ich das tue, dann hat dann relativ wenig mit Freiheit zu tun. Und vor allem muss ich mich dann damit auseinandersetzen, dass sehr, sehr viele Leute das nicht gut finden. Ob das dann die Freiheit ist, die man sich wünscht, ich wünsche mir das nicht. Ich wünsche mir, dass man möglichst gut in einer pluralen Gesellschaft miteinander auskommt. Und das heißt auch, dass ich mich persönlich oder mit dem, wie ich denke, nicht 100% allen aufdrücken kann und dass ich auch Kompromisse eingehen muss. Aber dafür lebe ich in einer friedlichen Gesellschaft, wo alle einen Platz haben.
Bildung, haben wir gesagt. Wir haben gesagt, öffentlicher Diskurs, Meinungen zulassen, aber auch rote Linien ziehen. Und auch die Medien spielen eine Rolle in all dem. Sprache, was gesagt werden darf, wie was gesagt wird, welche Themen wie beantwortet werden. Worüber wir noch nicht so ganz intensiv gesprochen haben, ist das Netz. Haben wir schon klargestellt, dass da viel an Hass katalysiert wird, dass da auch vielleicht vieles entsteht, dass sich Menschen da, ich sag mal, infizieren. Aber was siehst du da als möglichen Lösungsweg? Weil ich glaube, solange es das Netz gibt, war der Ton da schon immer relativ rau. Und man kann es ja auch nicht so richtig kontrollieren am Ende, was wer im Netz sagt oder nicht. Und das ist ja auch irgendwie nicht der Weg, ne?
Nein, also ich glaube, auch hier, es ist kompliziert, Standardantwort. Ja. Ich glaube, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Das eine ist, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Und auch wenn dort massenhaft Gesetze übertreten werden, wenn dort massenhaft Stalking, Mobbing, Drohungen und so weiter passieren, dann müssen die Ressourcen trotzdem da sein, dass jedes einzelne Mal das verfolgt wird. Und dann muss es auch die Möglichkeit geben, diese Leute ausfindig zu machen. Und dann müssen die Plattformen auch, wenn diese Übertretungen stattfinden, also eine Identifizierung möglich machen. Denn das ist oft das große Problem, das sagt halt User XY, ich hänge dich am nächsten Baum auf oder man sollte dich am nächsten Baum aufhängen und das sind dann über irgendwelche also nicht nachvollziehbaren Wege oder wenn es per E-Mail kommt über Server, die stehen dann in Kanada und die geben dann die Daten nicht raus. Und das ist ja Leuten einzeln nicht zumutbar, dass sie das jahrelang so verfolgen. Und auch finanziell ist es nicht möglich, für jede Person da Anwältinnen zu beauftragen. Deswegen ist es sehr gut, dass es Organisationen wie HateAid gibt, die das Leuten abnehmen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig.
Kannst du kurz erklären, wer das ist, was die machen?
HateAid ist eine NGO aus Deutschland, die Menschen, die Opfer von Hass im Internet geworden sind, helfen. Die stellen, also die helfen beim Dokumentieren, die helfen, wenn es wirklich vor Gericht kommt. Also erstens einmal helfen sie finanziell, stellen Anwältinnen zur Verfügung, helfen auch, dass man überhaupt mal eine Ansprechperson hat, weil der erste Reflex ist für viele, oh mein Gott, da belästigen mich Leute im Internet, ich ziehe mich zurück, ich lösche meinen Account, ich möchte nie wieder auf dieser Plattform aktiv sein. Und das ist halt ein Rausmobben im Endeffekt. Und HateAid hilft da, indem sie Perspektive geben, Ansprechpersonen geben und in diesem ganzen langwierigen Prozess unbürokratisch und vor allem kostenlos helfen. Und das ist wichtig.
Aber du sagst auch, dass es zwischen den Netzwerken mehr Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden geben müsste und Ermittlungsbehörden auch mehr Tools haben müssten, um gegen Gesetzesüberschreitungen im Netz vorzugehen.
Ja, und dass Ermittlungsbehörden das auch einmal verstehen müssen. Also ich habe das erlebt, das bei mir selbst, ich erlebe es bei Freundinnen, die dann kommen mit, naja, drucken Sie uns das mal aus und dann kommt man mit ausgedruckten Screenshots von Twitter zur Polizei und versucht ihnen zu erklären, warum das ein Problem ist. Und so ist das halt ganz schwierig. Also ich habe natürlich auch schon anders erlebt, aber auch eben schon so. Und hier müsste es wirklich hochspezialisierte Stellen geben, an die man sich wendet, auch dass man da ernst genommen wird, denn oftmals, wenn man sich da jetzt einfach an nächste Polizeibehörden oder so wendet, dann sagen die ja, also nur weil jemand böse ist im Internet und die Person wird aber, also das Adresse rausgegeben oder rassistisch bedroht und so weiter. Ja. Und das ist dann nicht nur, Leute sind ein bisschen blöd im Internet. Genau, und an sowas fehlt es dann halt. Und auch wirklich an Leuten, die dort sitzen, die das verstehen, die das nachvollziehen, die das richtig aufnehmen und die auch einen Zeitfaktor zum Beispiel verstehen, weil sowas kann ja auch schnell wieder gelöscht werden, die das sichern. Also ganz, ganz viel einfach, was da hinten dran hängt, das müssen Leute natürlich verstehen, die da ermitteln, was das alles bedeutet, wie das zusammenhängt. Da bedarf es ein hohes Wissen, gerade ein Verständnis und das fehlt einfach.
Das kann ja dann wiederum auch nicht der Polizeibeamte, die Polizeibeamtin leisten, zu der du dann irgendwie mit dem ausgedruckten Screenshot gehst auf der Wache. Oder also es bräuchte da, höre ich da auch raus, auf der einen Seite Fortbildungen wahrscheinlich für die normalen, sage ich jetzt mal, Ermittler, aber es braucht auch viel mehr Fachleute. Ist das richtig?
Ja, absolut. Also das wäre, eigentlich wäre das so etwas, womit sich auch ein Verfassungsschutz befassen müsste. Es ist ein bisschen kompliziert mit dem Verfassungsschutz, abgesehen davon, dass sie nicht die beste Geschichte haben, was solche Sachen angeht, aber selbst wenn ich es in einer besseren Annahme, dass dann dort andere Leute sitzen, wer darf ermitteln, wer ist Ermittlungsbehörde und so weiter, das sind alles einfach so bürokratische Fäden, die kompliziert sind und hier müsste einfach ein niederschwelliges Angebot, ein niederschwelliger Erstkontakt geschaffen werden, ob das dann, wo das dann angesiedelt ist, ob das dann die Polizei ist, ob das der Verfassungsschutz ist, ob das vielleicht auch einfach eine zivile Organisation ist, die das erstmal aufnimmt, so wie HateAid zum Beispiel.
Und weiß, was sie da aufnimmt. Ja.
Und weiß, was sie da aufnimmt und das breitflächig unterstützt wird. ist mir persönlich einmal egal. Hauptsache, die Leute bekommen Hilfe. Mhm. Und das bräuchte es wirklich auch dann zusammenhängend mit anderen Ländern, weil oft die Täterinnen in anderen Ländern sitzen. Also es ist unglaublich kompliziert, aber es darf für die Betroffenen nicht kompliziert sein. Und das ist das, was eigentlich das Wichtigste ist an dem Ganzen.
Natascha, wir kommen jetzt nochmal zurück zu den Verschwörungsmythen. Wir haben nämlich einen Verschwörungsmythenerzähler hier am Sonntagvormittag, der immer drei Geschichten mitbringt. Zwei davon sind wahr, eine davon ist erfunden. Das wäre dann quasi der Verschwörungsmythos. Und wir beweisen jetzt mal, entweder wie einfach es ist, herauszufinden, was eigentlich die Wahrheit ist, oder wie schnell man auch auf so einen Mythos hereinfallen kann. Das werden wir dann am Ende sehen, weil dein Job ist es, herauszufinden, welche die falsche Geschichte ist.
Und, oh, ich bin gespannt, ja?
Ja, das wird interessant, glaube ich. Ich habe auch noch keine Ahnung, worum es geht. Martin Krinner aus der Deutschlandfunk-Nova-Redaktion hat die Geschichten vorbereitet und der erklärt uns jetzt auch, was das alles mit dir zu tun hat.
Es ist ja schon ganz schön krass. Und ehrlich gesagt, noch gar nicht so lange her. In Bielefeld hat ein Möbelhaus vor ein paar Jahren Tassen mit einem Bild von Adolf Hitler verkauft. Ein Versehen? Ein Zufall? Ein schlechter Marketing-Gag? Man weiß es nicht. Oder ein anderes Beispiel, ein großes spanisches Textilunternehmen hatte Taschen in seinem Sortiment, auf dessen Muster ein kleines Hakenkreuz zu sehen war. Solche kleinen Geschichten von ganz rechts außen gibt es dutzendweise. Und drei davon habe ich heute ausgesucht. Allerdings nur zwei von den drei Geschichten, die ich gleich erzähle, sind tatsächlich wahr. Eine habe ich mir ausgedacht. Und du, liebe Natascha, sollst jetzt herausfinden, welche Story ist die vom Pferd?
Hä?
Wirklich, meinst du es ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
So, Mission ist klar.
Alles klar, ja, ich bin bereit.
Super. Du musst dich erst am Ende entscheiden. Ich werde dich aber nach jeder Geschichte mal fragen, ob du schon ein Gefühl dafür hast. Ja, und werde vielleicht auch meinen Kommentar dazu geben. Ich kenne die Geschichte nämlich auch nicht. Also, ob ich eine Hilfe bin, das werden wir dann gleich sehen. Das hier wäre Geschichte Nummer 1.
Mit der ersten Geschichte starten wir bei einem internationalen Sportereignis. Der Biathlon-WM von 2011 in Sibirien. Damals hatten die Russen ja Gäste aus aller Welt zu Besuch und man wollte sich natürlich weltoffen und gastfreundlich zeigen. Und wie könnte man das besser machen als mit dem Signal, du kommst zwar vom anderen Ende der Welt, aber ich weiß, wer du bist und ich kenne deine Geschichte. Tja, so ungefähr müssen wohl die Veranstalter des großen Presseempfanges gedacht haben, zu dem Journalisten aus der ganzen Welt eingeladen waren. Und sie haben sich jetzt eine ganz besondere Tischdeko einfallen lassen. Zwischen Kaffee und Gebäck lagen alte Zeitungen aus aller Herren Länder herum. Englische, französische, italienische und so weiter. Zusammengerollt wie alte Schriftrollen. Das Problem war aber, es lagen auch zwei deutsche Exemplare dabei. Und dabei handelte es sich einmal um den Angriff. Das war die Gauzeitung der Berliner NSDAP, Herausgeber Josef Goebbels. Und in der ausgewählten Ausgabe vom 30. Januar 1933 wurde die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler gefeiert. Und als zweites lag da die Deutsche Allgemeine Zeitung vom 7. Juni 1944 mit der Schlagzeile »Die Invasion hat begonnen«. So, den Offiziellen war das dann natürlich schrecklich peinlich und Vjatcheslav Shuravlev, der Chef des Organisationskomitees, hat erklärt, »Sorry, der arme Dekorateur spricht halt kein Deutsch«.
Nee, das glaube ich nicht.
Dumm gelaufen, könnte man sagen, ja.
Eher unangenehm, würde ich sagen.
Ja. Und glaubwürdig, was meinst du?
Ich fürchte schon, dass sowas passieren kann oder dass sowas passiert. An sich eine nette Idee mit den alten Zeitungen würde mir auch gut gefallen haben. Ja. Man sollte zumindest auf Hakenkreuze oder sowas mal durchgehen.
Ja, oder aufs Datum, habe ich gedacht. Ich meine, Datum kann man doch lesen, oder? Na, obwohl, ja. Weil man, na gut, ich meine, wenn Russisch hat schon eine andere Notation, ist so die Frage.
Ja, ich frage mich dann, ob die bei den italienischen Zeitungen, ob es dann auch aus den 30ern oder 40ern oder den japanischen waren, aber...
Ja, alles eher schwierig, würde ich sagen, wenn man sich in diesem Bereich aufhält. Aber gut, es kommen ja noch zwei Geschichten. Gucken wir, was noch kommt. Das hier ist Geschichte Nummer zwei.
Die zweite Geschichte ist jetzt eine Anekdote vom Führer himself, die vor ein paar Jahren aus den Tiefen der Archive des Auswärtigen Amtes ausgegraben wurde. Und wir befinden uns jetzt im Jahre 1941. Hitler tobt, denn ihm ist etwas ganz Unsägliches zu Ohren gekommen, der Fauxpas eines Großunternehmers aus einem befreundeten Staat. In der finnischen Stadt Tampere gibt es einen Mann, der seinem Hund den Hitlergruß beigebracht hat. So eine Frechheit. Der Hund heißt Jackie. Er ist ein Dalmatiner, allerdings noch nicht mal ein Reinrassiger, und er gehört der Familie von Thor Borg. Der ist Pharmaunternehmer mit Beziehungen zur deutschen Chemieindustrie und mit einer Frau aus Deutschland verheiratet, die allerdings nicht gerade ein Fan des Führers ist. Und bekannt wurde der Vorfall, als Anfang 1941 ein anonymer Zeuge ins deutsche Konsulat in Helsinki kam und dort ausgesagt hat, er habe gesehen und gehört, wie Borgs Hund auf das Kommando Hitler seine Pfote hochgenommen hat. Borg wird daraufhin in die Botschaft einbestellt und befragt und er verteidigt sich natürlich. Er sagt, dass seine Frau den Hund im Kreise der Familie immer wieder Hitler nennt, weil sein Bellen eben irgendwie an den Reichskanzler erinnere. Er hätte den Hund aber nicht zum deutschen Gruße abgerichtet und sowieso sei natürlich nichts aus böser Absicht geschehen. Trotzdem wird daraus eine Riesennummer, mehrere Behörden und Ministerien des Reiches ermitteln und Hitler selbst ist stinksauer. Am liebsten hätte er den Hund und seinen Herrn wahrscheinlich eigenhändig erschossen. Hat er aber nicht. Jackie hat den Krieg überlebt, genauso wie der Rest der Familie.
Wirklich, meinst du es ernst?
Uff, schwierig.
Es klingt so absurd, dass es ziemlich wahr klingt, weil das muss man sich sonst mal ausdenken.
Ja, aber der Martin, der kann einiges, das sage ich schon mal. Der kann sich auch ganz, der kann sich die absurdesten Geschichten, aber du hast schon recht, das ist echt so eine, ja, könnte.
Von klingt die Reaktion so, wie die Nazis reagieren, so auf Ego und alles, was so das den eigenen Ruf irgendwie beschädigt, da beschäftigt man sich dann auch mit Hunden aus Finnland.
Ja, und vollständig humorbefreit natürlich, ja.
Völlig.
Naja gut, dann hängt es am Ende an der dritten Geschichte. Mhm. Mal gucken, wie glaubwürdig die jetzt um die Ecke kommt.
Und mit der dritten Geschichte kommen wir wieder in die Jetztzeit, denn sie ist bei den Dreharbeiten zu einem Hollywood-B-Movie im Jahre 2015 passiert. Der Film, der gedreht wurde, hieß Exploring Neverland und es ging darin um die Geschichte von einem Teenager-Zwillingspärchen, das seine Sommerferien in einem Pfadfinderlager irgendwo in den Rocky Mountains verbringt. Und die Produktionsfirma, die den Film gedreht hat, wäre beinahe bankrott gegangen, weil ein gravierender Fehler passiert ist. Sie haben den beiden Hauptdarstellerinnen beim Dreh nämlich die falschen Klamotten angezogen. Und das kam so. Es gab eine Szene, die zwar nur 2 Minuten lang sein sollte, aber absolut zentral für das Filmgeschehen war und fast ein Achtel der gesamten Produktionskosten aufgefressen hat. Darin mussten die beiden Hauptfiguren, Lynn und Maggie, in einer Traumszene den komplett menschenleeren Strand von Venice Beach entlanglaufen. Und zwar in Pfadfinderklamotten. Das Teure an der Szene war jetzt, dass Venice Beach ja so gut wie nie menschenleer ist und es hat einen riesen Aufwand gekostet, den Strand tatsächlich zu räumen. Der Fehler, der dann aber blöderweise bis zum Ende der Dreharbeiten niemandem aufgefallen ist, war: Lynn und Maggie liefen den Strand nicht in Pfadfinderklamotten entlang, sondern in einer 1A Hitlerjugenduniform. Und als das dann auffiel, wurde der verantwortliche Kostümbildner natürlich sofort gefeuert, die Szene eingedampft und sie wurde nachträglich mit komplizierter Computertechnik bearbeitet, was den Film aber endgültig zu einem finanziellen Fiasko werden ließ.
Komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Tja, Natascha.
Ist immer ganz gut, so historische Berater und Beraterinnen zu haben, sowohl bei Sportereignissen als auch bei Filmdrehs.
Ja, absolut. Also wenn die Geschichte wahr ist, dann ist es ganz schön bitter. Also da sollte man echt mal kurz, bei allem Verständnis für Fehler, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, aber dann hat der Kostümbildner, die Kostümbildnerin da auf jeden Fall den Job verfehlt, meiner Meinung nach.
Ja, weil zumindest weil man schon die HJ-Uniformen nicht kennt, dann sollte man zumindest die amerikanischen Pathfinder-Uniformen kennen.
Das stimmt. Eins von beiden wäre auf jeden Fall gut. Hast du ein Gefühl für irgendeine dieser Geschichten? Also ich fasse nochmal zusammen. Wir hatten die zwei deutschen Zeitungen, die mit ungünstigem Material gefüllt waren. Wir hatten den Hund mit dem Hitler-Gruß, der Hitler himself nicht so lustig fand. Und wir hatten die Pfadfinder-Klamotten, die keine waren. Oh, ich will nicht in deine Haut stecken.
Nein, es ist schwierig, es ist schwierig. Ich fange mal an mit dem, was ich glaube, das wahr ist. Mhm. Ich glaube, der Hund ist wahr. Mhm. Das ist so eine absurde Geschichte, weil es so absurd ist, dass ich glaube, dass das wahr ist. Mhm. Und die Frage ist jetzt, wer hat es verbockt? Die amerikanische Firma oder das russische Sportevent? Wem traut man?
Ja, schwierig.
Schwierig. Ich wünschte, ich hätte den Film gesehen, dann hätte ich vielleicht, könnte ich mehr dazu reden. Hm. Ich glaube, die russische Geschichte ist noch wahr. Hm. Und ich glaube, die letzte ist erfunden.
Ohne dich da jetzt in irgendeine Richtung drängen zu wollen, aber bauchgefühlsmäßig hätte ich es genauso gemacht, aber ich kann dir jetzt auch gar nicht genau sagen, warum. Vielleicht ist die Zeitungsgeschichte einfach nur besser erzählt und trotzdem erfunden, aber ich würde die Hundegeschichte, glaube ich, auch am ehesten glauben. Bei den Pfadfinderklamotten habe ich dann auch so gedacht, wirklich sowas passiert bei so einer großen Produktion?
Ja, ich hätte halt gedacht, dass es da genug Leute gibt, die das nochmal nachkontrollieren, aber vielleicht habe ich auch zu viel Vertrauen in Hollywood-Produktionen.
Ja, maybe. Na, dann gucken wir doch einfach mal, was passiert, denn das hier, das ist die Auflösung.
Dass ein Russe das deutsche Wort Angriff nicht kennt, ist relativ wahrscheinlich. Dass er aber mit dem Namen Hitler nichts anzufangen weiß, das ist schon eher schwer vorstellbar. Deswegen ist es schon verwunderlich, dass bei der Biathlon-WM die beiden Nazi-Zeitungen mit der dicken Hitler-Überschrift auslagen. Aber so war es. Die erste Geschichte ist nämlich tatsächlich wahr. Ebenso die Story mit dem Hund. Jackie, der finnische Dalmatiner-Mischling, hat wirklich gelebt. Und wenn Frauchen Hitler gerufen hat, dann hat er schön das Pfötchen gestreckt. Ja, brav Jackie. Erfunden war dagegen die dritte Geschichte. Denn zwei Mädels in einer HJ-Uniform am Strand. Das gibt's höchstens im Film. Nicht aber in echt.
Natascha, herzlichen Glückwunsch, souverän gelöst. So, da haben wir doch einiges, über Verschwörungsmythen gelernt hier, oder?
Haben wir was gelernt.
Und es gibt zwei wundervolle Geschichten, die man weitererzählen kann. Das ist doch super.
Das sind, also wenn diese Pandemie endet und man wieder unter Leute geht, tolle, tolle Smalltalk-Geschichten.
Merkst du ja auf jeden Fall. Ja. Lass uns noch zum Schluss vielleicht mal kurz auf deinen Forschungsschwerpunkt kommen, wenn ich das richtig verstanden habe, die Identitären. Was ist das für eine Bewegung? Also man hat jetzt viel von ihnen gehört in letzter Zeit, so in den letzten, ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, vielleicht 10, 15 Jahren. Wo kommen die her? Sind die jetzt irgendwie stärker, sichtbarer geworden? Oder beschreib uns doch mal, was du da tust und wer die sind.
Also eigentlich haben sie den Höhepunkt schon überschritten, aber sie haben sich Anfang der 2010er Jahre, 2012, gegründet, dann eigentlich kommen sie aus Frankreich. Und das, was sie so besonders macht, ist, dass sie einem Spektrum Auftrieb gegeben haben, das davor sehr von so älteren Männern beherrscht war. Die sogenannte neue Rechte. Das ist ein rechtsextremes Spektrum, das sehr bemüht ist, in die Öffentlichkeit, also mit Mitteln von PR in die Öffentlichkeit zu gehen und dort sehr stark eben Diskurse zu beeinflussen und sehr stark sichtbar zu sein, also so wie so eine PR-Agentur des Rechtsextremismus. Und das hat nicht so toll geklappt, weil diese eher behäbigeren, älteren Männer jetzt nicht ganz so das waren, womit man in der Öffentlichkeit gut ankommt. Und die Identitären haben da sehr viel eingebracht, indem sie vor allem jung sind, indem sie sehr stark auf Aktionismus gesetzt haben. Diese Bilder, wo sie am Brandenburger Tor oder sich von irgendwelchen Dächern abseilen, also immer spektakulär, immer schnell Fotos und Videos gemacht, immer sehr schnell ins Internet gestellt und dort hat sich das ganz von alleine verbreitet. Mhm. Und das fanden wahnsinnig viele Medien natürlich sehr interessant, weil da passiert was, wie kann man darüber berichten und so weiter. Und die haben ein sehr medienaffines Auftreten, das heißt, sie haben auch sehr stark die Logiken der Medienöffentlichkeit für sich genutzt und haben es geschafft, Wörter, Bilder einzubringen, sowas wie der große Austausch, was dann auch angenommen wurde. Und so schafft man es, demokratischen Diskurs immer ein Stückchen wegzumeißeln, immer ein Stückchen abzutragen und das im Endeffekt zu zerstören. Und vor allem haben sie eine Dynamik hineingebracht und so eine, das Wichtigste ist ja so eine Gewinnermentalität, so wir können auch cool sein, wir können das auch machen, die Leute haben Angst vor uns und deswegen hat sich sehr, sehr viel um sie herum gruppiert in den letzten Monaten oder Jahren, muss man jetzt schon sagen, haben sie aber sehr stark mit Gerichtsprozessen zu kämpfen gehabt, ja. Und damit, dass sie gerade, also der österreichische Ableger der Identitären, Konnexe zum Terror von Christchurch, finanzielle Konnexe zu Terroristen von Christchurch, was dazu geführt hat, dass sie eben auch runtergeflogen sind von verschiedenen sozialen Medien und Plattformen. Aber jetzt ein bisschen unter der Oberfläche operieren sie weiter und es wird interessant werden, wie es da weitergeht und wo sich die Leute hinzerstreuen.
Ist es eigentlich denkbar, dass wir irgendwann in einer Gesellschaft leben, in der Ausgrenzung, in der Rechtsextremismus, in der Antisemitismus keine größere Rolle mehr spielt? Oder sind das immer wieder so Wellenbewegungen, wo es mal wieder so ein bisschen mehr in die Richtung geht und wieder ein bisschen weniger in die Richtung, aber dann kommt auch irgendwann wieder mehr, genau wie Donald Trump jetzt vielleicht dafür gesorgt hat, dass diese QAnon-Bewegung wieder ein bisschen mehr sichtbarer geworden ist. Aber es gab sie ja vorher, es gab diese ganzen Strömungen ja vorher schon und es wird sie vermutlich auch nach oder jetzt mit Donald Trump als ehemaliger Präsident weitergeben. Ne?
Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen gut sind, dass Menschen einander nichts Böses wollen und dass Menschen gut zueinander sind, wenn man sie nur gut zueinander sein lässt. Mhm. Ich glaube, dass es gesellschaftliche Strukturen gibt, die Menschen in Wettbewerb zueinander stellen, die dazu führen, dass man sich quasi auf sich und seine ganz kleine Gruppe konzentriert und die anderen weghaben will, weil man Angst hat, dass einem was weggenommen wird, dass man nicht ganz oben dabei ist und dass Menschen genau das nutzen, um zu sagen, ja, aber die Ausländer sind schuld oder die Juden sind schuld oder die Frauen sind schuld, weil die auch unbedingt arbeiten gehen müssen. Und dass, wenn man Gesellschaft verändert, wenn man gesellschaftliche Strukturen verändert, dass auch diese Dinge zumindest nicht so befördert werden. Wie gesagt, ich glaube, dass es keinen einfachen Weg gibt. Ich glaube, dass man an vielen Ecken und Enden ansetzen muss, angefangen von Bildung, über Teilhabe, Menschen auch teilhaben zu lassen. Mhm. Ja, man redet über marginalisierte Gruppen und Personen immer so, als wären die so ein Objekt außerhalb der Gesellschaft und über die redet man jetzt ein bisschen. Aber alle müssen teilhaben können, egal ob sie jetzt Migrationshintergrund haben, aber auch Menschen, die in Armut geboren sind, Menschen, die Armut erfahren haben. Auch von denen sind immer so ein, die da unten, und über die redet man ein bisschen, über diese Hartz-IV-Empfänger. Menschen verschiedenster Religion, also wie auch immer man das jetzt aufdröselt, es ist sehr wichtig, dass diese Menschen sichtbar sind und es ist wichtig, dass ihre Geschichten sichtbar sind. Es ist wichtig, dass die Menschen das selbst erzählen können, dass sie Vorbilder sein können, dass sie auch Vorbilder mit Fehlern sein können. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, Gesellschaft so zu organisieren, dass alle einen Platz haben, dass alle ohne Angst daran teilnehmen können.
In diesem Sinne, lasst uns gut zueinander sein. Natascha Strobel ist zu Gast gewesen hier in Deutschlandfunk Nova in Dein Sonntag. Sie ist Politikwissenschaftlerin aus Wien und unter vielem anderen Expertin für rechtsextreme Bewegungen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.